Herzlich willkommen bei der neuen Folge Erzähl mir von Wien. Voriges Mal waren wir am Minoritenplatz und da bleiben wir noch ein bisschen und zwar schauen wir uns das Palais Liechtenstein an. Servus Fritzi.
Servus Daniela.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Bevor wir uns dem Palais Liechtenstein am Minoritenplatz widmen, möchte ich euch darauf hinweisen, dass Fritzi und Edith auch im Fernsehen zu sehen sind, und zwar in Studio 2, das ist eine Sendung auf ORF 2, in der Folge vom 15. Mai. Den Link zur Sendung stellen wir in die Shownotes. Zuerst holen wir aber was nach. Was wir nämlich nicht besprochen haben, ist, dass der Ottergringer Bach über den Minoritenplatz geflossen ist. Bis wann und wo ist er hergekommen und wo ist er hingeflossen und wo ist er jetzt?
Also hergekommen ist er aus dem Liebhardstal und ist, also aus Ottergring.
Überraschung.
Überraschenderweise, ja. Ist über die heutige Thaliastraße, Lerchenfelder Straßen geflossen, hat dann beim heutigen Augustinplatz, so ist er zur Neustiftgasse und ist dort weitergeflossen. In dem Durchhaus von der Lerchenfelder Straße zur Neustiftgasse gibt es heute noch eine Statue vom Johann Nepomuk, dem Brückenheiligen, und da weiß man, da ist der Ottergringer Bach geflossen. Jetzt hat man das Kloster bauen wollen am Minoritenplatz und da war der Bach natürlich, der ja quer über Minoritenplatz geflossen ist und dann weiter durch den tiefen Graben. Der hat ja auch den tiefen Graben.
Ah, der ist durch den tiefen Graben
geflossen. Der hat den tiefen Graben ja gebildet eigentlich. Mhm. Und beim Concordiaplatz oder knapp nach dem Concordiaplatz ist er in die Donau gemündet.
Also am Fuß von Maria am Gestade.
Ja, wie man also da die Donau war halt, der südliche Donau, der heutige Donaukanal, war ja viel breiter. Und dort ist er hineingeflossen. So,
also, warte, entschuldige, ich muss mir das vorstellen. Das heißt, er ist über den Minoritenplatz und quasi gerade runter, dort wo jetzt das Palais Ferstl ist, durchgeflossen und dann in den tiefen Graben runter.
Mehr oder weniger.
Ja.
Und hat eben, wie gesagt, den tiefen Graben sehr angenehmerweise gebildet, weil das haben schon die Römer als Grenze und verwendet und so weiter. Und jetzt wollte man das Kloster bauen und da war natürlich der Bach
im Weg.
Im Weg. Und jetzt haben wir ihn abgeleitet und zwar schon bei St. Ulrich, also dort, wo er dann runtergekommen ist von der Lerchenfelder Straße.
Also das bei der St. Ulrich Platz, wo jetzt die Kirche ist und zwischen Neustiftgasse und
Lerchenfelder Straße. Also ungefähr. Und da hat er seinen Verlauf dann genommen zum Getreidemarkt. Mhm. Also der Getreidemarkt zur heutigen Sezession. Und dort ungefähr ist er in den Wienfluss gemündet. Da hat man ihn in den Wienfluss.
Massive Umleitung.
Massiv, ja, total.
Und wann war das?
Also das war so im 13., Anfang 14. Jahrhundert, wahrscheinlich eher 13. Jahrhundert. So, und zwar war an dem Ottergringer Bach waren angesiedelt sehr viele Färber und Lederwarenerzeuger.
Hat gestunken
und die haben das Wasser gebraucht. Und die waren natürlich nicht erfreut, wie das Wasser weg war. Und daher hat man die Als umgeleitet, hat es von oben, von ungefähr Äußerbachstraßen, runtergeleitet und hat sie vorbei am Schottenkloster und hat sie durch die Herrengassen bei der Strauchgasse, das ist die vom Café Zentral runterkommt, ist er vorbeigeflossen und dann durchs alte Ottergringer Bachbett im tiefen Graben wieder geleitet, dass jetzt die Eus in den...
Das ist ein total verrückter Umbau, nur damit die Minoriten am Minoritenplatz ihr Kloster bauen können.
Genau. Und so, und daher gibt es dort eine Tafel unterm Heidenschuss, also wo der Heide oben ist, und der erzählt von dieser Umleitung.
Okay, wir kündigen an, wir reden über das Palais Liechtenstein, da können wir jetzt glauben, wir reden über das Gartenpalais, weil da führt der Alserbach eigentlich vorbei.
Ja, nicht ganz, ja, mehr oder weniger.
Nein, über das Gartenpalais kann man anders mal reden.
Aber das machen wir jetzt sicher nicht.
Also es gibt jedenfalls ein Gartenpalais Liechtenstein und das Stadtpalais. Und das Stadtpalais ist am Minoritenplatz, Ecke Bankgasse. Also eigentlich in der Bankgasse, hat zwei Eingänge, oder?
In der Bankgasse, ja.
Aber hat es zwei Eingänge?
Es hat zwei Eingänge, obwohl ich den Minoritenplatz-Eingang immer als Ausgang betrachte. Aus dem einfachen Grund, weil da ist der Fürst rübergegangen zum Herrenhaus, also heute Berlin Niederösterreich, zum niederösterreichischen Landhaus.
Und wenn er vom Herrenhaus zurückgekommen ist, ja, ist in der Bankgasse reingegangen. Das stellst du dir halt so vor.
Und es war ja ein drittes Palais Liechtenstein in Wien, aha, und zwar in der Herrengasse.
Aha,
ein riesiges Palais, ja, dort wo heute das Hochhaus ist.
Mhm.
Und das Hotel daneben. Und also auch wenn er dorthin wollte, konnte er bei der Seitentür rausgehen.
Okay, wer sind überhaupt die Liechtensteins? Wie kam man die nach Wien? Waren die aus Wien und wieso haben die da überall irgendwelche Palais herumstehen?
Also ist eines der ältesten Geschlechter Österreichs. Und zwar haben die zu den sogenannten Apostelgeschlechtern gehört oder gehören noch immer, weiß nicht, ob man das Wort noch immer verwendet. Das sind Adelige, die schon unter den Babenbergern geadelt worden sind. Also die es seit sehr, sehr langer Zeit gibt. Sind aber nicht nur 12, sondern glaube ich waren 16.
Und auch nicht auf die Apostel zurückzuführen?
Nein. Warum Apostel? Weil es halt besonders wichtig waren vielleicht. Es gibt heute noch 4 oder 5 von diesen Geschlechtern. Und eines davon waren eben die Liechtensteins. Und die stammen von woher, das wahrscheinlich fast jeder Wiener kennt.
Aus Liechtenstein?
Nein. Liechtenstein ist ja später die Namensgebung. Sondern was ist für einen Wiener mit Liechtenstein in der näheren Umgebung?
Die Burg Liechtenstein.
Genau.
Mit dem schönen Teich.
Teich weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht sagen.
Oder, das verwechsel ich jetzt mit Laxenburg.
Ach so.
Fängt auch mit L an.
Ja, nein, also die Liechtenstein bei Maria Enzersdorf.
Ja.
Da hat ein gewisser Hugo von Liechtenstein einen Grund gehabt. Dieses Lehen hat er eben von dem Babenberger bekommen und hat dann diese Burg Liechtenstein gebaut. Ich muss wieder dazu sagen, was du mit L sagst. Für mich kommt diese Burg Liechtenstein ist für mich immer so ein bisschen eine Fantasieburg, weil es mit Kreuzenstein, die Kreuzenstein ist ja
ganz neu.
Ganz neu oder ja, neu. Und die ist aber wirklich eine Ruine, die Liechtensteiner Originalruine sozusagen.
Und was ist dort jetzt?
Dort kann man einen Ausflug hinmachen.
Okay.
Dann später haben sie Besitzungen in Petronell und bei Baden gekriegt. Aber sie haben sie waren dann Parteigänger vom König Ottokar nach dem Aussterben der Babenberger.
Przemysl.
Vom Przemysl Ottokar, vom Zweiten, haben von dem auch Lehen bekommen, in Nikolsburg zum Beispiel, das damals zu Österreich.
Nikolsburg in Böhmen?
Ja. Das war aber damals nicht Böhmen, sondern oder Mähren ist, also ich glaube nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es Böhmen oder Mähren ist. Egal, aber die haben das, damals haben sie halt dort was gekriegt. Allerdings, die Liechtensteiner haben schon von Anfang an gewusst, wo sie gut aufgehoben sind, weil wie der Rudolf gekommen ist, der König Rudolf von Habsburg, haben sie sich auf die Seite der Habsburger gestellt. Mhm. Und haben da also nicht. Sind da nicht schlecht gefahren. Sie sind auch bis 1918 wirklich treue Anhänger der Habsburger gewesen.
Und haben gelebt da auf dem Schloss Liechtenstein, oder?
Ja, da werden sie nicht so lange gelebt. Nikolsburg und dann haben sie in Petronell und das haben sie aber dann aufgegeben und haben erworben.
Ja?
Und haben erworben zwei Güter. Im 16. Jahrhundert, und zwar Waldice, also Feldberg, und Ledice.
Oh, da können wir da auch eine Folge dazu machen.
Ja, aber das ist ja nicht Wien.
Ist ja wurscht, aber gehört dazu. Und außerdem kann man da wunderschön Rad fahren.
Gut, aber ich fahre nicht mit dir Rad. Und dort haben sie, diese zwei haben sie als Hauptsitz lange Zeit gehabt. Jetzt war es ja so, dass im 16. Jahrhundert sehr viele Protestanten im Habsburgerreich gegeben hat. War ja auch anfangs nicht verboten. Es war zwar sehr scheel ist angeschaut worden, aber es war nicht verboten. Und es waren drei Liechtensteiner Brüder und die haben sie vor Anfang des 30-jährigen Kriegs auf die katholische Seite wieder geschlagen und haben bei der Schlacht am Weißen Berg, du warst auch 1620, wo die Katholiken gewonnen haben, sind sehr viele, was die Habsburger Rebellen genannt haben, böhmische Rebellen aus Südböhmen und Südmähren, vertrieben worden. Und es sind sehr viele Grundherrschaften frei geworden, weil die eben weg mussten.
Aber die Liechtensteiner sind rechtzeitig wieder katholisch geworden. Oder diese Brüder zumindest.
Ja, und diese Brüder. Wir reden jetzt immer nur von dieser Linie. Das hat sich schon ein bisschen aufgesplittet, aber wir reden von dieser Linie. Und die haben es also wirklich weit gebracht in den Habsburger Diensten. Einer ist Statthalter geworden in Mähren, glaube ich. Und der konnte auch Geld verleihen an den Kaiser und hat von ihm im Gegenzug bekommen die Möglichkeit, die Grundherrschaften der Vertriebenen zu verkaufen. Und der hat also sehr billig sehr vieles für sich
selber gekauft. Sehr sympathisch.
Ja. Und dann war es so, dass aus Dankbarkeit, das war auch bei der Schlacht am Weißen Berg, haben sie mitgespielt, also mitgekämpft und waren sehr erfolgreich. Und der Kaiser hat dann ihnen den erblichen Reichsfürstenstand verliehen.
Nach dem 30-jährigen Krieg?
Nein, nicht nach dem Krieg, sondern so um 1620, 25 herum schon. Und das heißt aber, dass sie als Reichsfürsten zwar natürlich sehr einen hohen Stand gehabt haben, aber nicht reichsunmittelbar waren. Das heißt, sie haben als Reichsfürsten, die Besitzungen in Böhmen gehabt haben, sind sie eigentlich dem böhmischen König, ob der jetzt auch der gleiche wie der Kaiser war, war ja völlig wurscht, sind dem unterstanden und dann erst
dem Kaiser.
Und das hat es gemagelt, sie wollten halt gern unabhängig
haben sein. Nur die Reichsunmittelbaren den Kaiser gewählt, oder?
Na, den Kaiser gewählt haben die Kurfürsten.
Ach so.
Und die, Moment, jetzt hast du mich aus der Fassung gebracht.
Also gut, sie wollten eigentlich reichsunmittelbar
genau,
werden.
Genau, weil damit sind sie in diese erlauchte Gesellschaft von, ich weiß nicht, 350 Fürstentümern aufgenommen worden, die also wirklich das Reich ausgemacht haben. Und das ist ihnen, das haben sie aber im Moment nicht können. Und dann ist Ende des 17. Jahrhunderts, ist ein Hohenemser, also ein Vorarlberger Mensch, der reichsunmittelbare Besitzungen gehabt hat, bankrott gegangen. Und von dem haben sie zwei Herrschaften gekauft, eine hat Schellenberg, die andere Vaduz geheißen.
Oh, Vaduz.
Und das haben sie, diese reichsunmittelbaren Territorien haben sie ihm gekauft und der Karl VI., der Kaiser, hat 1719 erlaubt, dass diese Territorien in den reichsunmittelbaren Stand, zum Reichsfürstentum Liechtenstein erhoben werden.
Und damit waren die auf einmal reichsunmittelbare?
Damit waren es reichsunmittelbaren und waren eben, wie gesagt, ungefähr, ich glaube, als 343. Fürstentum innerhalb dieser Kleinstaaten, die eben unter dem Schirm des Reiches zusammengefasst waren, waren es halt jetzt ein Wunzig kleiner. Aber
und deswegen haben sie dann Vaduz zu ihrem Stammsitz gemacht, oder wie?
Ja, sind aber selber nie hingekommen. Sie sind schon bis sie vielleicht besuchen, aber haben aber nie dort gewohnt. Haben immer durch Vögte oder durch Vertreter sich halt vertreten lassen. Haben sie dann unter Napoleon dem Rheinbund angeschlossen, was die Habsburger ja nicht so gutiert haben. Aber nach der Schlacht bei Leipzig sind sofort als einer der ersten wieder zurück, sind ausgetreten aus dem Rheinbund und wieder
Zu den Habsburgern.
Ja, also oder wieder ins Reich. Ja. Es war ja so, dass da Finte sozusagen gehabt haben, weil er hat, der Fürst, der damalige Fürst, hat seinen kleinen dreijährigen Sohn als Landesfürst von Liechtenstein eingesetzt. Und damit war der dreijährige Sohn beim Rheinbund. Mhm. Und er selber ist aber im Militärdiensten der Habsburger gestanden, war natürlich Erziehungs-, also Vormund vom Sohn, aber trotzdem.
Und dann hat er zum Sohn gesagt, was hast du für ein Blödsinn gemacht, dass du Rheinbund gegangen bist.
Ja, sozusagen. Und so ist es eben gewesen. Und beim Wiener Kongress wurde die Souveränität des Fürstentums bestätigt. Das heißt, sie haben das alles behalten.
Und wie war dann ihre Verbindung zu den Habsburgern?
Eng. Die haben kooperiert, das setzt sie bis heute fort. Mhm. Weil, wie du wahrscheinlich weißt, ist die Bahnlinie wird von den ÖBB betrieben, heute noch.
Weiß ich nicht, aber jetzt weiß ich.
Ja, jetzt weiß ich. Es gibt dann noch vielleicht ein kleines Kuriosum. 1867 haben die Russen den Liechtensteinern Alaska zum Kauf angeboten.
Oh.
Und sie haben aber abgelehnt. Und man hat zuerst geglaubt, das ist ein Gerücht. Mhm. Aber der Fürst hat, weiß jetzt nicht wann das war, bestätigt. Nur hat man das Kaufangebot, findet man nicht mehr.
Und wieso haben die Russen das gemacht?
Das weiß ich nicht. Okay. Aber, sie wollten Alaska anbringen. Und da war der Graf Wilczek, glaube ich, hat das vermittelt. Und der Fürst, weiß nicht was, der Hans Adam, ich glaube, der vorige, der hat immer gesagt, sie ärgern sich heute noch.
Ja, das wäre jetzt toll für Sie, wenn Sie Alaska hätten. Okay, aber wir haben ja eigentlich gesagt, wir reden über das Palais, das am Minoritenplatz Ecke Bankgasse ist. Wieso sind Sie dort? Warum haben Sie dort Ihr Stadtpalais gehabt? Abgesehen von dem in der Herrengasse, wieso haben Sie überhaupt zwei gehabt in der Stadt? Und was kannst du uns über dieses Palais erzählen?
Naja, das Palais haben sie gebaut, weil sie eine Repräsentation außer dem Älteren in der Herrengasse wollten, so ein Repräsentationsbau.
Ah, das in der Herrengasse war das Ältere, das war das
Ursprüngliche. Das Ursprüngliche. Dann haben sie gebaut, nach der zweiten Türkenbelagerung, wie sehr viele andere auch, sind ja sehr viele Sommerpalais gebaut worden, außerhalb der Stadtmauern. Ja, und denk ans Auersberg, denk ans Trautson, was auch immer. Und die haben sogar noch ein bisschen weiter draußen gebaut. Das Sommerpalais, über das wir jetzt nicht reden, sie wollten nur ursprünglich die Sammlungen, haben auch die Sammlungen dorthin gebracht. Und dann hat Ende des 17. Jahrhunderts hat Graf Kaunitz einen Grund gekauft, eben wo das heutige Liechtenstein-Palais steht, und hat angefangen, einen Plan zu erstellen zu lassen, und es sind auch Mauern schon gestanden, und dann ist ihm entweder das Geld ausgegangen oder er war nie in Wien, weil er in diplomatischen Diensten unterwegs war, und der war sehr gut bekannt mit dem damaligen Fürsten Johann Adam von Liechtenstein und hat ihm das angeboten
zum Kauf. Und der hat es gekauft?
Und der hat es gekauft, hat es dann...
Also ein Rohbau, das ist so, wie wenn er jetzt das Lamar auf der Marienhilfer Straße...
Ungefähr, ja. Ich weiß nicht, ob es so hoch schon war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall...
Das Lamar ist aber ja schon wieder abgerissen. Also
ist ja, gewesen ist, kann man sagen. Und da hat er gesagt, ja, er braucht jetzt wirklich einen ordentlichen Platz für seine Sammlung, und er hat ja schon diese ganzen Rubens gehabt und so weiter. Und er hat die Pläne vom vorigen Baumeister, den der Kaunitz beschäftigt gehabt, oder Architekten, gewisser Zucalli, übergeben dem Domenico Martinelli, der das Ganze also sehr prunkvoll, also außen kann man sagen, ist es noch so, wie es der Martinelli sich vorgestellt hat. Es war allerdings nicht ganz so, wie es jetzt ist, weil die Abrahamer Sankt Clara Gassen,
ja, die Kleine,
die war nicht offen zur Bank, oder damals war ja das Schenkenstraßen, war zur heutigen, wir reden immer von heutigen Adressen, ja, von der Bankgasse, da war das letzte Stück, war angebautes Windisch-Gretzsche Haus. Mhm. Und dort, wo dieser Nebeneingang am Minaritenplatz ist, dieses Grundstück hat es noch nicht gegeben. Das war ein Grundstück, das noch nicht den Kaunitz und dem Liechtenstein damals gehört hat. Das ist erst später dazu erworben worden. Und das heißt, dass diese Tür, diese Ausgangstür, erst später dazugekommen ist.
Okay, und der hat dann dort, das ist das jetzt noch der Bau, den dieser Liechtenstein auf Basis der Kaunitz-Pläne bauen hat lassen?
Naja, die Kaunitz-Pläne sind von Martinelli dann relativ stark verändert worden. Die Grundzüge sind natürlich geblieben, aber der hat halt das nach seinen Vorstellungen dann geändert.
Ist Martinelli, das heißt, das Lokal heißt nach dem Architekten?
Ja, denn der war auch der Architekt von Palais Harrach auf der Freiung.
Ist das das, wo der Vlaschek drin liegt?
Nein, der Vlaschek liegt im Dankinski.
Auch nicht? Weil also, oder liegt er dort wirklich drinnen?
Ja.
Achso, ich habe geglaubt, das ist nur das Mausoleum.
Na, ich glaube schon. Also jetzt bringst du mir aber ein bisschen in
Verlegenheit. Na gut, ich schweife ein bisschen ab, das ist eigentlich deine Rolle. Also das Restaurant Martinelli ist nach dem Architekten benannt und ist im Palais Harrach. Und der Martinelli hat jetzt wann das Palais Liechtenstein?
Anfang des 18. Jahrhunderts, so 1715, glaube ich, war es fertig.
Das heißt, es ist ein barockes Ding.
Hochbarock.
Es ist ja eigentlich riesig.
Der Innenhof ist sehr groß auch. Mhm. Und eben wie gesagt, hochbarock. Aber man weiß nicht, dass die besten Künstler, der Giovanni Giuliani und der Antonio Bellucci und so weiter, dort beschäftigt waren. Aber man weiß eigentlich nicht, wie es ausgeschaut hat. Man hat keine Innenansichten. Und
ist das das, von dem man oben gehen hat können auf die...
Ja.
Aufs Glacis? Nicht ja. Aufs Glacis, also auf die Pastei?
Auf die Löwenpastei, ja. Das hat gehabt, vom ersten Piano Nobile und vom zweiten Piano Nobile, es war ein Stock höher, auf die Pastei und das hat ein Gärtchen gehabt mit einem sehr, eigentlich für, ich kann mir das nicht vorstellen, dass da so nicht einmal nur ein Pavillon, es war ein kleines Gartenhaus, das dort gestanden ist. Und natürlich muss man sich vorstellen, dass direkt vor dem Gebäude die Stadtmauer war.
Ja.
Also das war...
Oder hinter, oder auf der anderen Seite vom Hausgang.
Ja. Und dieser Durchgang von der Löwelstraße zum Minoritenplatz, den hat es natürlich erst gegeben, wie dieses hintere Grundstück noch dazu gekauft worden ist.
Okay, und da haben Sie dann, da sind Sie dann hingezogen, die Fürsten Liechtensteins?
Sie sind hingezogen, haben aber dann gegen Ende des 18. Jahrhunderts angefangen, aus welchen Gründen auch immer, das Palais in der Herrengasse zu renovieren und zu modernisieren. Mhm. Und damit ist eigentlich das heutige Majoratshaus in der Bankgasse ins Hintertreffen geraten. Da hat man nicht mehr so viel Wert drauf gelegt. Man hat Möbel rausgenommen und Kunstgegenstände hat es in die Herrengasse gebracht. Dann hat man es vermietet, teilweise.
Aha. Ab wann circa?
Naja, so ab 1800. Mhm. Auch an Habsburger Erzherzöge. Der russische Botschafter hat dort gelebt, ich weiß nicht, vielleicht war es sogar die russische Botschaft, das könnte ich jetzt nicht sagen. Die Galerie ist in die Rosa übersiedelt.
Ah, die Galerie war auch dort?
Ja, die Bildebilder haben auch.
Was heißt in die Rosa?
Nein, das Gartenpalais.
Ah, das Gartenpalais ist auch Rosa?
Ja. Mhm. Es war zum Beispiel in diesem Majoratshaus in der Bankgasse, haben sie das zweite Piano Nobile 5 Meter hoch machen müssen, weil sie an den Decimus Mus-Zyklus von Rubens gehabt haben und der hat das braucht, ganz einfach den Riesenraum. Dann haben sie noch gehabt, der Lusthaus am Schüttel in Brauter. Mhm. Das war wahrscheinlich, ich weiß nicht, was die unter Lusthaus verstanden haben. Vielleicht war es eh so wie das Lusthaus von Josef II. In der Hauptallee. Und sie haben überlegt, dort ein großes Schloss zu bauen.
Im Prater.
Und die anderen aufzugeben.
Aha.
Dazu ist es aber nicht gekommen. Und der Fürst Alois, der zweite war das damals, hat 1837 den Entschluss gefasst, das Bankgassenpalais zu renovieren und zu erneuern, obwohl das andere ja erst nicht einmal 50 Jahre früher eben renoviert worden ist, und das zu adaptieren. Und das hat dann in aller Long 70 Jahre später zum Verkauf vom Palais in der Herrengasse geführt, was ja ein großer Aufschrei.
Na warte mal, aber zuerst haben sie dort dann das mit dem ganzen Gold gemacht, weil das ist ja das Goldigste überhaupt.
Ja, da kommt jetzt ins Spiel diese Renovierung, dass der eben beschlossen hat, der Fürst Alois, der zweite eben beschlossen hat, die Bankgassen als zeitgemäßes Wohnhaus zu adaptieren.
Und dann hat er 700 Kilo Gold auf die Wände gebracht.
Weil er wollte es in Neorokoko. Neorokoko war das Modernste und das hat er ganz einfach wollen. Er hat aus England einen Architekten mitgebracht, den Hubert de Vigne, hat der geheißen, den vorher niemand gekannt hat und nachher niemand gekannt. Der ist wieder nach England.
Darum ist auch kein Restaurant nach ihm benannt.
Ja, der ist also wieder zurück nach England gegangen. Und mit dem hat er allerdings ziemliche Wickeln gehabt, weil der wollte immer nur das Beste. Der wollte zum Beispiel die Tefelung aus Vollholz-Mahagoni. Mhm. Und der Fürst hat gefunden, dass er Furnier auch tut. Aber es ist mit allen, es ist ausgestattet worden. Das war unglaublich. Also Wände konnten verschoben werden, Wände konnten hinauf verschoben werden, die Räume konnten vergrößert, verkleinert werden, was auch immer. Es ist alles mit Stuck und Gold vergoldet, nach unseren heutigen Begriffen.
Ein Wahnsinn. Ja. Aber 700 Kilo sind es nicht. Wie viel Kilo Gold? Die erzählen, dass sie bei der Führung ist das ganz stolz.
Das habe ich mir nicht gemerkt. Obwohl, ja, nein, ich weiß nicht.
Ja, 700 Kilo ist natürlich ein Blödsinn, habe ich nur gesagt, als Übertreibungszahl.
Nein, ja, weil Blattgold wiegt ja wirklich fast nichts. Die Fußböden, die ja besonders bemerkenswert waren, sind vom Tonnet, Parkettböden. Also dann ist eingebaut worden im Keller eine Luftheizung.
Oh.
Hat aber nichts, war aber für den Winter nicht genug. Das heißt, im Winter sind ganz dicke Teppiche aufgelegt worden. Und die Luster waren überhaupt wie ein Weltwunder mit den, naja, weil sie so viel Lichter gehabt haben. Die sind zum Beispiel, die Kerzen sind angezündet worden mittels Zündschnüren.
Oh.
Zündstimmen. Damit es schneller geht, weil wenn da einer gegangen wäre mit der Flamme, hätte er das wahrscheinlich wäre die erste
abgebrannt
gewesen. Und das war, da war ein Zündschnur und deswegen
Von wann reden wir? Von welchem? 1800 irgendwas?
Ja, 1840, 50.
Okay.
Und da waren so viele beschäftigt, dass man das Ganze ein Künstlerversorgungshaus genannt hat. Die haben also
sehr
wirklich
praktisch. Ja. Und dann sind sie dorthin gezogen?
Es war ein riesiger Eröffnungsball, der tollste Ball, den man jemals gesehen hat, 1848.
Oh, im Revolutionsjahr.
Im Revolutionsjahr.
Und ja, das ist interessant, das ist so parallel gelaufen, da war Revolution und die haben bald, na gut, der war vielleicht vor der Revolution noch.
Ja, und sie sind dorthin gezogen, 1913 ist eben, wie gesagt, die Herrengassen.
Ja, wieso war das ein Skandal?
Abgerissen.
Also abgerissen, verkauft und gleich abgerissen.
Oder gleich was? Abgerissen worden, weil da war der Bösendorfer Saal und dieser Bösendorfer
Saal. In dem Palais Lichtenstein.
Im Palais Lichtenstein, in der Herrengassen. Der hat die beste Akustik von ganz überall gehabt, weil der war über einer Reitschule und da hat der Boden immer, also der hat halt wirklich gute Akustik gehabt und die Leute waren empört, dass das abgerissen worden ist. So, und jetzt können wir dann einen Hupfer machen.
Wohin hupfen wir?
Wir hupfen nach 1938.
Okay, hupf.
Weil da hat sich der Fürst entschlossen, erstens einmal, weil er wirklich ein strikter Nazi-Gegner war, nach Vaduz zu übersiedeln. Mhm. Und seitdem lebt das Fürstenhaus in Vaduz und regiert auch von dort aus. Ins Palais ist ein Jagdflieger abgestürzt aufs Palais. dann sind Bombentreffer und Granatentreffer gewesen. Also es ist wirklich beschädigt gewesen. Man hat dann nach dem Krieg auch renovieren wollen.
Aber es hat trotzdem weiterhin den Liechtensteins gehört.
Ja, ja.
Ist nicht enteignet worden.
Nein, aber, ja, vielleicht muss man noch sagen, bis 38 kam es, also nicht hauptsächlich in Wien, sondern in Valdice und Ledice.
Also jetzt Ledice. Ist es Tschechien.
Ja, gewohnt. Und das ist enteignet worden. Und das, da kämpfen wir, haben es x Prozesse und kämpfen bis heute darum, dass das zurückkriegen.
Aber das ist nach dem Krieg enteignet worden von den...
Das ist durch die Benesch-Dekrete enteignet worden. Wir haben 80% ihrer Besitzungen verloren. Natürlich kannst du dir vorstellen, dass die also auch finanzielle Schwierigkeiten gehabt haben und vielleicht die Renovierung vom Majoratshaus nicht das Vordringlichste war. Ja. Außerdem hat der damalige Fürst, der Franz Josef, dieses Ressentiment gegen Historismus gehabt, von dem ich ja schon sehr oft geredet habe. Für den war das unverständlich, dass man Barock, Hochbarocken so in einer Neorokoko, das überhaupt nichts Originäres war, verwandelt hat. Und dann haben wir doch, dann haben wir wieder Leute, es sind Einmietungen gewesen, Außenministerium, verschiedene Institutionen, was Einbauten gemacht haben, Decken abgedeckt haben, also Zwischendecken eingezogen haben, überhaupt nicht sich geschert haben um die Einrichtung. Und dann hat man sich aber im Jahr 2000 oder ungefähr 2000er Jahre entschlossen, das Ganze zu renovieren. Man hat sie ja inzwischen, also die Liechtensteiner haben sie ja inzwischen finanziell wieder erfangen, Bank und so. Und so. Und dann wollten wir einen Tiefspeicher für die Sammlungen.
Aha.
Der ist auch im Hof hergestellt worden, dreistöckiger.
Also da sind jetzt die Sammlungen drin?
Mhm.
Teilweise.
Ja. Teilweise, ja. Manches ist ausgestellt, natürlich nur immer im Gartenpalais. Da ist der Architekt Wedorn, der Spezialist.
Viele alte Sachen herrichtet.
Ja, beauftragt worden. Und ich war damals, ich würde sagen 2010 oder so, drinnen mit der Uni, weil der Lehrer, bei dem ich eine Veranstaltung gemacht habe, war mein Kurator, Johann Kräftner.
Also es war ja ein ganz markanter und berühmter Kurator, der Kräftner,
ja,
nicht?
Ja, der war lang.
Ja.
Und das war ein Studienkollege von dem und der hat uns halt geführt, das war verheerend. Da hat ist das Herz gebrochen, wenn du da reinkommen bist, wie es dort ausgeschaut hat.
Weil das halt alles irgendwie...
Irgendwie devastiert. Noch dazu haben sie halt schon angefangen gehabt, was abzuräumen und so weiter. Also es war schrecklich. Aber es ist restauriert worden. Man sagt, dass sie zerstörte Teile nicht nachgebildet haben, sondern irgendwie so, dass man halt genau sieht, aha,
das ist original und das ist wiederhergestellt.
Und das Ganze hat 100 Millionen Euro gekostet.
Ein Vermögen. Gut, aber wenn es in dem Zustand war, ja.
Ja, nein, und vor allem hat die Statik so gelitten durch dieses Flugzeug.
Aha.
Das haben wir vorher nicht wissen können. Und das ist wahrscheinlich bei den Grabungsarbeiten, das weiß ich jetzt nicht. Und dann ist es glorios wieder eröffnet worden und wenn man reingeht, wunderbar.
Haut es einem die Augen aus, weil es so gülden ist. Und jetzt wohnen die zum Teil,
die wohnen, wenn sie da sind, wohnen sie.
Und Bank ist, glaube ich, auch irgendwas drin,
oder? Die Bank ist im Nebenhaus in der Löwelstraße, aber es wird dort auch was drinnen sein. Und Besichtigung, es ist natürlich nur die Sammlungen, auch die Biedermeier-Sachen sind drinnen. Und der Vater vom jetzigen Fürsten, also der Hans Adam, der ja noch lebt, aber die Regierungsgeschäfte seinen Sohn übergeben hat, der ist ins Schottengymnasium zum Beispiel gegangen. Und ich habe einmal eine Führung mit wem gemacht, mit einer Gruppe, da hat einer gesagt, ja, ich bin mit ihm in die Schule gegangen und er kommt jedes Jahr zu den Klassentreffen. Ja, zahlt er immer.
Na gut, also das heißt, wenn man sich interessiert, kann man schauen, dass man eine Führung kriegt, ist auf jeden Fall sehenswert.
Es ist sehenswert. Ich meine, ob es einem gefällt oder nicht, ist wieder andere. Aber man muss anerkennen, dass es eine Sehenswürdigkeit ist.
Und mit, offensichtlich mit viel Liebe hergerichtet.
Ja.
Na gut, dann werden wir schauen, ob wir das nächste Mal noch in der Gegend bleiben oder ob wir dann ins Gartenpalais gehen.
Ja.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal.
Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Danke. Danke, Fritzi.
Danke auch, Daniela. Servus.
Servus, bis zum nächsten Mal.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.